Läufer, Turm und Springer. Für viele von uns ist Schach wohl eher ein ruhiger Zeitvertreib als eine Sportart. Turniere, Public Viewing und ein jubelndes Publikum, das hat bis jetzt kaum jemand mit dem taktischen Brettspiel verbunden. Mit der Schach-WM, die jetzt ja gerade in New York stattfindet, hat sich das aber geändert. Wir sehen Live-Ticker, Spielanalysen und Porträts der Kontrahenten Kajakin und Carlsen. Und morgen steigt das große Finale. Besondere Ernährung, Extra-Training, Meditation. Wie bereitet sich so ein Schachprofi auf ein solches Match vor? Das fragen wir Frank Neumann vom Deutschen Schachbund. Schönen guten Tag, Herr Neumann.
Schönen guten Tag.
Beim Fußball zum Beispiel laufen sich die Spieler vor dem Match warm und üben Torschüsse. Wie bereitet sich ein Schachspieler direkt auf so ein Turnier vor? Also was machen Carlsen und Kajakin jetzt in den Stunden vor dem großen Finale?
Na, zunächst einmal haben sie sich schon deutlich vor dem Turnier gesund ernährt und viel bewegt. Denn körperliche Stärke gehört einfach heute schon Monate vor diesem Kampf dazu. Und konkret unmittelbar vor einer Partie wird analysiert. Dort spielt der Rechner eine große Rolle. Mitunter sind es 3, 4 verschiedene Datenbanken, die dazu dienen, das vorwegzunehmen, was man dann hofft, am nächsten Tag spielen zu können.
Wie sieht denn so ein Trainingsalltag von so einem Spieler aus? Sitzt er denn tatsächlich einfach vorm Computer und spielt die verschiedensten Partien durch? Oder gibt es auch so verschiedene Einheiten, dass man sagt, also im Vergleich jetzt zum Sport, irgendwie heute Koordination und Ausdauer? Also wie muss man sich so einen Trainingsablauf vorstellen?
Also zunächst mal müssen wir davon ausgehen, wir reden jetzt über die absolute Weltspitze. Das heißt, wir reden hier über 2 Spieler, die ihr Leben um das Schach herum bauen. Das heißt, sie stehen, sagen wir mal, morgens auf. Ich bin nun nicht dabei, muss ich dazu sagen, aber so wird es kolportiert und so muss es, denke ich, auch sein. Sie stehen morgens auf und sie verlassen nie die Gedankenwelt des Schachs. Das heißt, sie brauchen gar kein Brett, sie brauchen gar keine Figuren, sie brauchen auch keinen Rechner, um sich vielleicht bestimmte Stellungen schon einmal frühmorgens, vielleicht beim Zähneputzen schon mal in den Kopf zu rufen. Heute arbeiten sie zum einen mit den Datenbanken als Training, aber daneben natürlich auch mit ganz normalen Trainern, die ihnen in der Tat verschiedene Perspektiven der Partie trainieren. Das heißt, einmal die Eröffnung, das Mittelspiel, das Endspiel, verschiedene Taktiken und in den wenigsten Fällen sicherlich die Partie, sagen wir mal, wie wir uns das vielleicht vorstellen, vom ersten bis zum letzten Zug durchgehend.
Es ist interessant, dass Sie sagen, dass Sie diese Welt des Schachs, diese gedanklich nicht verlassen, also dann wirklich die ganze Zeit irgendwie Schachfiguren um sich rum sehen. Wie halten Sie denn diese enorme Konzentration, die dafür erforderlich ist, aufrecht? Was kann man da machen?
Also ich glaube, dass zunächst einmal jemand das Spiel insgesamt immer lieben muss. Wir beobachten das ja nicht nur beim Schach, sondern auch in vielen anderen Leistungssportarten. Der Aufwand heute in der Weltspitze, egal in welcher Sportart mitzuspielen, ist einfach in den letzten Jahren enorm gestiegen. Und wenn Sie diese Liebe, diese Emotionalität, ja, diesen Thrill, will ich mal sagen, die Spannung, wenn Sie die aufrechterhalten wollen, dann müssen Sie versuchen, Perspektiven des Schachs in Ihren Alltag einfach zu übernehmen. Das heißt also, zu versuchen, auch hier weiterhin strategisch zu denken. Beispielsweise, wenn Sie beim Spaziergang sind, den die auch machen, wo die einfach in den Himmel gucken, wo sie einfach die Natur wahrnehmen, oder wenn Sie mit der Familie zusammen sind. Carlsen ist in Norwegen ein ausgewiesener Familienmensch, er hat Schwestern, er hat Eltern. Das sind die Momente, die hier dazu führen, dass Sie, wenn Sie sich dann konzentrieren müssen, aus einem wirklich ruhigen und geordneten Umfeld ans Brett gehen können.
Also wird nicht die Schwester dann im Alltag zur Königin und der Baum, an dem man vorbeiläuft, zum Turm, sondern die schalten dann wirklich aktiv ab?
Ja, ich denke, dass es so ist, denn ich sag mal, das Schach natürlich auch das nähere Umfeld dieser beiden Spitzenspieler. Kajakin ist ja ähnlich wie Magnus im digitalen Zeitalter groß geworden. Er ist wie Magnus 26 Jahre alt. Das sind natürlich Spielertypen, für die das häusliche Umfeld, das heimische Umfeld eine ganz große Rolle spielen, um wirklich auch einfach mal wegzukommen von 64 Feldern.
Bleiben wir bei dem Vergleich zum Sport. Wie sieht es denn mit Doping aus? Passiert sowas auch beim Schach?
Na, zunächst einmal müssen wir uns Doping sicherlich hier weniger in den Kategorien von Substanzen, die man dem Körper zufügt, denken. Da glaube ich in der Tat nicht. Da sind mir auch gar keine Fälle bekannt, inwieweit hier versucht wird, mentale Stärke durch Drogen oder andere Substanzen hochzuhalten, zumal wir insgesamt ja wissen, dass so etwas nur vorübergehende Effekte sind. Und so eine Schachpartie, die dann vielleicht über 6, über 7 Stunden dauert, würde hier quasi dem Risiko unterliegen, dass das, was man sich vorne, ich sag mal salopp formuliert, eingeschmissen hat, am Ende gar keine Wirkung mehr hat. Nein, wenn wir von Doping im Schach sprechen, sprechen wir vom klaren E-Doping. Das heißt Doping über das Netz, Doping über den Rechner, heute natürlich über das Smartphone und Doping vielleicht an den berühmten Knopf im Ohr. Also wenn wir uns einmal denken, dass es heute beispielsweise Hörhilfen, Hörgeräte gibt, die klein sind wie der Fingernagel meines kleinen Fingers, dann kann man sich auch vorstellen, dass über solche Methoden vielleicht ans Brett bestimmte Geheimnisse geflüstert werden. Und genau darum geht es, wenn wir über Doping sprechen. Das gerade hier in der WM wird natürlich auch durch verschiedenste Maßnahmen dann ausgeschlossen.
Also Informationszufuhr statt Substanzen.
Ja.
Wie sieht's mit dem Tiebreak aus? Den gibt's ja inzwischen seit 10 Jahren im Schach und der wurde aber erst 3-mal wirklich in so einem offiziellen Turnier gespielt, also dass es zu so einem Stechen kam. Welche Auswirkungen sehen wir davon jetzt auf das aktuelle Spiel?
Also wir sehen im Moment, dass wir den Tiebreak in der Form sogenannter 25-Minuten-Partien haben. Also hier hat jeder Spieler insgesamt noch eine Bedenkzeit von 25 Minuten und das jetzt zunächst einmal morgen in den 4 folgenden Partien. Das heißt, 4 Partien sind angesetzt, a 25 Minuten für jeden Spieler. Verglichen mit dem Fußball würde ich es mal als die Verlängerung des normalen Spiels bezeichnen. Das heißt, ich würde hier sagen, wir sind nun in einer Phase, in der wir eine gewisse Mittelphase haben. Wir haben die reguläre Spielzeit beendet. Dort ist sehr viel taktiert worden. Immerhin haben beide ja 12 Partien gegeneinander gespielt. Jeder hat eine Partie gewonnen und insgesamt gesehen war es 10-mal unentschieden. Daran kann man schon erkennen, dass es ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte gibt. Und jetzt kommt es darauf an, dieses Gleichgewicht in sehr kurzer Zeit aufs Brett zu bringen. Das heißt, hier wird es noch entscheidender sein, anders als vielleicht in großen Turnierpartien, den entscheidenden Zug richtig zu machen, sich nicht ablenken zu lassen, genau drauf zu sehen, vielleicht noch eine Portion genauer drauf zu sehen, was ich nun gerade hier am Brett mache. Und das hat dann die Folge, dass wir nach 4 Partien dann vielleicht auch einen Sieger haben.
Und genau dabei, da fiebern gerade unheimlich viele Menschen online mit. Das Interesse ist gerade extrem hoch. Alle Medien sind irgendwie davon beherrscht mit irgendwelchen Livestreams und was auch immer. Bekommen Sie als Deutscher Schachbund da irgendwie auch schon was mit? Hat das schon irgendwelche Auswirkungen, dieses erhöhte Interesse an dem Sport?
Ja, also wir sind auch dankbar dafür, dass die Reaktionen aus New York jetzt auch zu uns herüberschwappen und haben nun in den vergangenen Monaten, gerade in Deutschland ja, auch durch die vielen Flüchtlinge beispielsweise, eine sehr positive Wirkung gehabt. Denn gerade in Nordafrika, auch in Syrien beispielsweise, im Nahen Osten, wird sehr viel Schach gespielt und dort haben wir schon die Türen unserer Vereine geöffnet und haben dadurch schon in den letzten Monaten einen neuen Wandel sozusagen auch erlebt, ein bisschen das Wiederaufleben alter Leidenschaften. Das, was jetzt passiert, ist mit dem natürlich gar nicht zu vergleichen und das spüren wir auch. Wir spüren es in den Schulen, wo wir flächendeckend mit den Vereinen Schulschach anbieten. Wir spüren es aber auch bei Erwachsenen, die sagen, Mensch, ich habe vor 30 Jahren mal gespielt, ich kann es wohl noch, aber ich habe jetzt mal wieder Lust, was zu machen.
Herr Neumann, abschließend, geben Sie Ihren Tipp ab. Wer gewinnt die Partie?
Also das ist ja immer die Frage, wenn zwei am Tisch sitzen. Also mein persönlicher Favorit ist zunächst mal Kajakin. Das heißt, ich denke, dass und ich traue Sergej auch jetzt in der Verlängerung zu, dass er im schnellen Denken, im systematischen Denken, dass er vielleicht die Idee kühler ist, die ihn dazu bringt, abzuwarten, ist in vielen Augen auch der weltbeste Verteidiger. Das heißt, die Wahl der Farbe spielt für ihn nicht so eine große Rolle. Aber letzten Endes, können Sie verstehen, das ist ein sehr, sehr ausgeglichener Wettkampf. Aber man muss einen Tipp haben und am Ende gewinnt im Schach jemand und es muss jemand geben. Und für mich ist es der Sergej Kajakin.
Frank Neumann vom Deutschen Schachbund war bei uns bei Detektor FM im Gespräch über die Sportart Schach und den Trainingsalltag. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch.